Kommt Ihnen folgende Szene bekannt vor? Da geht die Tochter zur Mutter und sagt: Mami, darf ich am Samstag mit meinen Freunden Skilaufen gehen? Dann sagt die Mutter: Ja, ich weiß gar nicht so recht. Frag mal den Vater. Dann rennt die Tochter zum Vater und sagt zum Vater: Du Papi, darf ich am Samstag mit Freunden Skilaufen gehen? Dann sagt der Vater: Du, ich weiß gar nicht recht, was ich sagen soll. Frag mal die Mutter. Ja, aber die Mutter habe ich ja schon gefragt, die hat mich zu dir geschickt. Habt ihr das noch nie erlebt? Bekannte Szene. Und mit der Zeit entwickeln Kinder so gewisse Strategien. Ich glaube, auch unsere Kinder wissen genau, in welchem Fall sie wen zuerst fragen. Und dann gibt es noch eine ganz besondere Strategie. Sie versuchen schon einmal eine Vorbeurteilung zu bekommen von einem. Also Papi, Mami hätte ja eigentlich nichts dagegen. Sie möchte jetzt nur noch wissen, was meinst jetzt du? Und so entwickelt man seine Strategien. Und das kennen wir ja aus unserer Kindheit. Und wir kennen das, wenn wir Kinder haben, von unseren Kindern. Ja, mit dieser Erziehung, das ist gar nicht so einfach. Man kann so viel verkehrt machen. Man kann so viel Fehler machen. Und wenn man viele Erziehungsbücher liest, hat man den Eindruck, man weiß gar nicht mehr, was man machen soll. Und wenn man über die Jahre lebt, entdeckt man, dass es auch in der Erziehung immer wieder Strömungen gibt. Einmal wird das sehr betont, einmal wird das andere sehr betont. Und dann, wenn wieder eine neue Welle kommt, denkt man wieder, ja, jetzt habe ich ja doch alles falsch gemacht. Ist gar nicht so einfach und es ist auch nicht einfach, miteinander über Erziehung zu sprechen. Und es ist vor allem dann nicht einfach, wenn wir immer meinen, wir wüssten, wie es geht. Und wenn wir ungefragt in andere Familien hineinsprechen, dann wird es ganz heikel. Erziehung ist schwierig. Vor allem, weil wir wieder, so ist es auch wieder bei den Ehepaaren, jede Familie ist eben anders. Aber da komme ich dann noch dazu. Nun bin ich in dieses Lage geraten, dass ich jetzt etwas über Erziehung sagen sollte. Und zwar, weil der Kolosserbrief sich jetzt mit diesem Thema beschäftigt. Das Neue Testament kennt eigentlich ganz wenig Hinweise, die Erziehung betreffen. Ganz mager ist das eigentlich. Es ist sehr knapp über Kindererziehung. Die meisten Bibelstellen, die haben wir aus dem Alten Testament, speziell aus den Sprüchen, und der bekannteste Vers aus den Sprüchen, und das tut mir manchmal leid, dass ich manchmal den Eindruck habe, in der christlichen Erziehung ist das der bekannteste Vers, dass man die Kinder mit der Rute schlagen soll. Und wenn das der Fall ist, wenn das die bekannteste und begehrteste Erziehungsmethode ist, dann denke ich, dann haben wir nicht so ganz begriffen, was Erziehung meint. Paulus sagt: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, so verlangt es die Gemeinschaft mit dem Herrn. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht so streng, damit sie nicht entmutigt werden. Ich mache noch einige Vorbemerkungen. Die Vorbemerkung vor der Vorbemerkung. Ich selber erachte mich, es gibt Themen, wo ich finde, da bin ich vielleicht etwas kompetent, aber in Sachen Erziehung muss ich euch sagen, da fühle ich mich nicht ausgesprochen kompetent. Ich werde euch heute einige fundamentale Sachen sagen, aber wenn es um Spezielles geht, dann denke ich, dann würde zum Beispiel in unserer Familie Lilian besser Auskunft geben können zu diesem Thema. Erziehung, das ist mal das Erste, was hier deutlich wird. Erziehung ist Sache der Eltern, von Mann und Frau. Der Mann und die Frau sind zuständig für die Erziehung der Eltern. Die Kinder werden angehalten, nicht nur der Mutter zu gehorchen, auch nicht nur dem Vater, sondern den Eltern. Das heißt, bei den Eltern sollte auch eine gewisse Übereinstimmung herrschen über das, was sie mit Erziehung meinen und wie sie es machen wollen. Eine gewisse Übereinkunft im Erziehungsstil. Es heißt aber auch, dass die Eltern gegenseitig sich wertschätzen, auch vor den Kindern. Nur so ist gemeinsame Erziehung möglich. Wenn ein Partner dem Kind immer zu verstehen gibt, dein Vater oder deine Mutter, die ist nicht ganz 100, dann wird das Kind nie die Eltern als Gemeinschaft respektieren können und es wird eigentlich schwierig haben, sich zu orientieren. Der Kern der Erziehung, das ist die Herausforderung an uns Eltern, ein der wichtigsten Kern der Erziehung ist die Gemeinschaft von den Eltern. Es wird schlimm da, wo Kinder die Gemeinschaft ersetzen müssen, die die Eltern miteinander nicht haben. Wenn Eltern die Gemeinschaft, die sie untereinander leben, mit einem Kind leben, dann schaden sie dem Kind mehr, als dass sie ihm helfen. Und solche Beziehungen gibt es viel in Familien. Aber der Kern von der Erziehung, egal welche Methode man anwendet, das Fundament ist, dass das Paar, Mann und Frau, miteinander eins sind. Das heißt nicht, dass sie in allem übereinstimmen, aber dass sie miteinander eins sind und sich gegenseitig respektieren und dass die Kinder realisieren, dass hier in dieser Beziehung eine Liebe und ein Respekt vorhanden ist. Also Erziehung ist Sache der Eltern. Und Erziehung, und das müssen wir uns wirklich vor Augen halten, findet in einem offenen Raum statt. Erziehung steht immer in Beziehung mit dem sozialen Umfeld, in dem man lebt. Und das macht ja die Erziehung anspruchsvoll. Wenn wir in einem geschlossenen System leben, wenn wir einfach unsere vier Wände haben und unsere Familie und wir haben keine sozialen Kontakte, dann können wir natürlich etwas aufrechterhalten. Aber wenn das nicht der Fall ist, und das ist es nicht, dann wird unsere Erziehung oder unsere Vorstellung immer wieder gestört durch die Gesellschaft. Und je älter die Kinder werden, desto mehr Miterzieher mischen sich ein. Da muss man das Kind in den Kindergarten bringen. Dann wird es konfrontiert mit einer Kindergärtnerin, die hat vielleicht gewisse andere Ansichten als wir. Dann wird es konfrontiert mit Kindern, die ganz anderen Hintergrund haben als unsere Kinder und so weiter. Und unsere Kinder müssen lernen, sich in dieser Welt zu bewegen. Das ist unsere Aufgabe, dass sie sich in dieser Welt bewegen können und nicht in der Welt, die vor 200 Jahren existiert hat. Es gibt gute Erziehungsbücher vor 200 Jahren. Aber unsere Kinder leben im 21. Jahrhundert und nicht im 18. Das heißt, Erziehung steht immer im Kontext zu der Gesellschaft, in der wir leben. Und die Gesellschaft, in der wir leben, diktiert uns gewisse Dinge, die uns vielleicht gar nicht gefallen, aber sie diktiert sie uns. Und wir müssen wir müssen diese Dinge einordnen und wir müssen den Kindern helfen, dass sie diese Dinge einordnen können. Sie können sie nicht einordnen, wenn wir sie einfach verbieten. Sie werden früher oder später konfrontiert und vielleicht noch etwas. Je mehr wir unseren Kindern einfach nur generell verbieten, je stärker wird das Bedürfnis, dann einmal etwas nachzuholen, weil sie meinen, sie hätten etwas verpasst. Also, das ist die große Herausforderung in der Erziehung, dass die Gesellschaft miterzieht und mit beeinflusst. Und dem müssen wir uns als Eltern und als Gemeinde stellen. Und die dritte Vorbemerkung, jeder, der Kinder erzieht, macht Fehler. Klein und große. Und man könnte es immer noch besser machen. So wie alles. Es gibt heute eine gängige Theorie, dass Probleme, die wir haben, meistens durch unsere Eltern verursacht worden sind. Das ist nicht ganz falsch und es ist nicht ganz richtig. Wenn das immer der Schluss ist, dass immer die Eltern schuld sind an meinem jetzigen Zustand, und wenn wir das zum Exzess betreiben, dann haben wir eine Gesellschaft, die nur eines macht, immer Verantwortung abgeben. Immer die Eltern sind schuld, dann muss ich mein Leben nicht mehr selber in die Finger nehmen. Dann kann ich immer sagen, weil meine Eltern, deshalb habe ich heute das Problem. Das ist ja schon noch möglich, das glaube ich auch. Wir müssen gewisse Prozesse verstehen, wir müssen gewisse Dinge verstehen, die abgelaufen sind. Aber wir müssen dann zum Schluss kommen, dass ich für mein Leben die Verantwortung zu tragen habe, nicht meine Eltern. Ich kann ein Leben lang, 20, 30 Jahre, Groll gegen meine Eltern haben, weil sie etwas falsch gemacht haben. Oder ich kann sagen, Jürg, das ist dein Leben und du trägst die Verantwortung, jetzt nimmst du das in die Hand. Und ich muss sagen, was mir sehr geholfen hat, meine Eltern zu verstehen, ist, als ich verstanden habe, wie sie aufgewachsen sind. Und so konnte ich verstehen, wie sie in gewissen Situationen reagieren. Und ich nehme ihnen das heute nicht übel. Sie haben auch ihre Vergangenheit mitgebracht, wie ich meine Vergangenheit in meine Familie hineinbringe. Aber ich muss nun selber die Verantwortung tragen für mein Leben. Und ich muss meine Entscheidungen selber verantworten und kann sie nicht immer zurückverlegen. Das machst du nur, weil deine Eltern das und das gemacht haben. Das ist übrigens auch ein gewissen Trost auch für Eltern, wenn wir Fehler gemacht haben. Dass wir sehen, wir können es nicht perfekt machen. Und es ist wichtig, dass wir dann, wenn wir auch Fehler entdecken, dass wir sie dann vielleicht doch auch mal mit unseren Kindern ansprechen, auch wenn sie älter sind, und da gewisse Dinge vielleicht dann noch ordnen. Jetzt zum Vers 20. Die Kinder sollen den Eltern gehorchen. Und hier werden keine Bedingungen genannt. Wenn die Eltern das Richtige sagen, dann sollt ihr gehorchen. Sondern generell, die Kinder sollen den Eltern gehorchen. Paulus bezeichnet Ungehorsam gegenüber den Eltern als ein Phänomen der Gottlosigkeit. Also das ist ein Zeichen, wenn ein Volk sich von Gott löst, den Schöpfer nicht mehr respektiert, dass Kinder den Eltern nicht mehr gehorchen. Ich weiß, das Wort gehorchen, das ist ein furchtbares Wort in unserer Gesellschaft. Wer will schon gern gehorchen? Und wir haben immer, bei all diesen Worten kommen uns immer die negativen Aspekte. Das Wort Gehorsam, das ist so negativ belastet, weil das so Unterdrückung, Bedrängung heißt. Aber Gehorchen hat noch eine ganz andere Seite. Gehorchen kann sein, dass ich auf jemand höre, der mir guten Rat gibt. Der mir hilft. Der mir Tipps gibt. Und ich auf ihn höre, ich das ernst nehme. Das ist nicht nur unbedingt so diesen Kadavergehorsam, den wir dann immer hören. Ich sehe, wie viel, dass unsere Kinder zu meiner Frau gehen und fragen, Mami, wir haben das, was meinst du? Und dann entsteht ein Gespräch und dann hören Kinder auf Eltern. Und Kinder hören viel mehr auf Eltern, als wir meinen. Wir meinen oft, in einem gewissen Alter dürften wir als Eltern nichts mehr sagen, wir müssen einfach ruhig sein. Stimmt nicht. Die Kinder wollen nicht einfach unterdrückt werden, aber die Kinder interessieren sich eigentlich, was Eltern sagen. Und vielleicht merkt ihr dasselbe, ich merke das. Wenn mein Vater mir etwas sagt, noch heute, und er sagt es mir manchmal ziemlich buschikos, so, und meinst du, kannst doch nicht und so. Aber ich kann euch garantieren, das läuft nie kalt an mir herunter, nie. Auch wenn ich ihm gegenüber nicht mich anmerken lasse, dass ich das vielleicht noch zu Herzen nehme. Aber ich überdenke das viel mehr, als wenn mir irgendjemand anders so etwas sagt. Wir unterschätzen oft die Stellung, die wir als Eltern haben, gegenüber unseren Kindern. Und wir verpassen oft Gelegenheiten, weil wir meinen, wir müssten schweigen, dabei möchten die Kinder hören, was wir meinen. Und das gefällt Gott, wenn Kinder Eltern gehorchen. Ich muss ja nicht zu lange über das sprechen, weil die Kinder sind ja nicht da. Abgesehen davon, dass wir ja alle Kinder sind. Wir haben ja alle Eltern. Und Paulus sagt in Ephesern, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so ist es recht vor dem Herrn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, ist das erste Gebot, dem eine Zusage folgt. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. Hier sehen wir, dass Paulus jetzt hier diesen Begriff Gehorsam zusammenbringt mit dem Gebot, das sind 10 Geboten, du sollst die Eltern ehren. Das heißt, also Gehorsam hat etwas mit Respektieren der Eltern zu tun. Mit Ernst nehmen. Du sollst deine Eltern nicht gering achten. Du sollst deine Eltern wertschätzen, es sind schließlich deine Eltern, egal was sie getan haben. Und ich muss sagen, ich habe oft hohe Achtung von Kindern, die für die Eltern noch sorgen, obwohl die Eltern sie eigentlich verstoßen hatten. Das verblüfft mich immer wieder. Aber da liegt Segen Gottes darauf, kann ich euch garantieren. Paulus sagt, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. Das erste Gebot Gottes, dem eine Verheißung folgt. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir sehen, wir unterscheiden uns sehr stark von Bewegungen, die Kinder von den Eltern wegnehmen wollen. Die Beziehungen kappt mit dem Elternhaus. Das gibt ja einige Sekten, die das tun. Wir tun das bewusst nie und nimmer. Das Wort Gottes verbietet uns, dass wir die Beziehung zu den Eltern einfach abbrechen von unserer Seite. Und dass wir sagen praktisch um des Glaubens willen müssen wir uns zu Hause zurückziehen. Nie und nimmer. Ich hatte mal eine gekappte Beziehung zu meinem Vater. Der hat den Kontakt völlig abgebrochen. Und ich habe dann noch lange ihm geschrieben, habe ihm Geschenke geschickt und ist nichts zurückgekommen. Da habe ich auch aufgehört. Und dann hat er mir wieder geschrieben. Und seit da läuft unsere Beziehung wieder. Und ich werfe ihm das nicht vor. Ich respektiere, dass er sich so verhalten hat, von den Umständen her. Und ich werfe es ihm nicht dauernd, wenn ich ihm begegne, immer dauernd begegne ich ihm so, als sage, du bist schon, was du gemacht hast. Ich begegne ihm ganz normal, so normal ich kann, von der Beziehung her. Wir sollen nie... Es gibt keinen biblischen Grund, der uns rechtfertigt, einfach uns von den Eltern zu lösen. Da liegt ein großer Segen drauf. Beachten wir auch hier, dass die Kinder selbst aufgefordert werden, den Eltern zu gehorchen. Es ist letztlich die Entscheidung der Kinder, ob sie auf die Eltern hören oder nicht, vor allem auf einem gewissen Alter, das wissen die Kinder haben. Bis zu einem gewissen Alter kann man die Kinder dazu bringen, dass sie auf einem hören, da ist man stärker. Aber die Kinder werden auch stärker. Und dann müssen sie sich selber entscheiden, ob sie nun weiter auf uns hören wollen oder nicht. Und wie sie das entscheiden, hängt sehr stark davon ab, auch wie wir sie begleiten. Da möchte ich auch einfach deutlich sagen, Kinder zum Gehorsam erziehen, das ist etwas ganz Wichtiges. Wer gehorchen kann, im guten Sinn, der hat es einfacher in der Arbeit und er hat es einfacher im Glaubensleben. Wer gehorchen gelernt hat, und zwar gehorchen nicht im Sinn von einfach ein Kadavergehorsam, sondern er gelernt hat, andere zu respektieren und sich führen zu lassen. Zum Gehorsam erziehen heißt, und das ist mir wichtig, heißt nicht, die Kinder zu willenlosen Wesen zu machen. Kinder sind ganz eigene Persönlichkeiten. Kein Kind kommt völlig neutral zur Welt. Das wollte man ja uns in der Erziehung lange weismachen, dass in den ersten 7 Jahren das Kind kommt auf die Welt und dann ist das praktisch wie eine, die sich in der Computerwelt etwas auskennt, ist wie eine Festplatte, die leer ist. Und in den ersten 7 Jahren wird die beschrieben, wird die programmiert. Das, in den ersten 7 Jahren passiert bestimmt einiges, aber ganz offen gesagt finde ich das Humbug. Unsere Kinder kommen als Persönlichkeiten in diese Welt. Sie sind geformt und genauso wie sie äußerlich geformt sind und vollkommen eigentlich und auf Wachstum angelegt, so sind sie auch in ihrer Persönlichkeit, so in ihren Grundstrukturen geformt. Und die Kinder haben, und vor allem die mehrere haben, die wissen, dass das jedes Kind einfach anders ist. Dass es Persönlichkeiten sind. Schon als Kinder. Und dass vieles schon da ist. Die vornehme Aufgabe der Erziehung ist, dem Kind zu helfen, dass es sich in seiner Persönlichkeit entwickelt. Das ist eigentlich die Aufgabe der Erziehung. Dass seine Persönlichkeit zur Entfaltung kommt. Erziehen ist deshalb sehr eine komplexe Aufgabe und man kann eigentlich nur so Leitplanken setzen. Da werde ich dann noch 4 Dinge dazu sagen. Man wird sich immer wieder fragen müssen, was ist richtig und was ist falsch? Wie sollen wir es tun? Und wir sind immer wieder angewiesen, auch vor Gott zu kommen und ihm zu bitten, Herr, wie sollen wir es machen? Man kann nicht ein Kind erziehen und das nächste genau gleich und das übernächste nochmals genau gleich. Es funktioniert nicht. Das eine reagiert auf gewisse Sachen völlig anders als das andere. Und wenn wir so mit 0815 Schemen an Kinder herangehen, dann wird das schwierig werden. Das ist nämlich genau das, was wir auch nicht mögen. Ich will nicht wie jeder andere behandelt werden. Ich will nicht behandelt werden wie einer, der sprachbegabt ist. Da bin ich gar nicht sprachbegabt. Sondern ich will behandelt werden wie einer, der nicht sprachbegabt ist. Dass man das zur Kenntnis nimmt, dass das eine Schwäche ist von mir. Und dass man nicht von mir Dinge fordert, da ich ständig überfordert bin. Also man muss verschieden auf die verschiedenen Charaktere der Kinder eingehen und man muss auch ihre Persönlichkeit schätzen lernen. Ich finde das immer so schön, dieser Ausdruck typisch. Und zwar typisch nicht im negativen Sinn, sondern im positiven Sinn. Wir haben viele Dinge, da sagen wir, das ist typisch Sarah. Oder das ist typisch Salome oder typisch Mischa. Es ist für sie typisch. Es zeichnet sie aus. Sowohl im Negativen wie im Positiven ist ihre Persönlichkeit. Kinder dürfen und sollen typisch sein, wenn sie heranwachsen. Und sehr schnell bemerkt man, dass Kinder älter werden und dass sie einen eigenen Willen haben. Und das ist das Hauptproblem, das wir dann haben. Das wird denn oft sehr negativ von uns wahrgenommen. Es ist auch nicht immer sehr angenehm, wenn man das Kind füttern will. Nein, es will das selber machen. Es nimmt den Löffel in die Hand und alles geht rund um den Tisch. Die Mutter rennt mit Servietten, mit der Zeit wird man gescheit, dann nimmt man ein Plastik, tut den unter den Tisch. Die wollen das selber machen, aber wir wollen das nicht. Weil wir wollen die Sauerei nicht. Aber das Kind will das, und wenn das Kind diesen Willen nicht hätte, diese Durchsetzungskraft, dann würden wir heute noch alle gefüttert. Dann würde es heimgehen und dann wären so einige, die ausgebildet worden wären, wie man Leute füttert. Und dann gingen wir alle nach Hause in unseren Gemeindelunch und da würde dann die Fütterung stattfinden. Vielleicht hätten wir dann schon Maschinen erfunden. Wenn das Kind diesen Durchsetzungswillen nicht hätte, dann würde es nichts lernen. Wir würden es ihm nicht zugestehen, wir würden ihm sagen, das kannst du noch nicht. Aber das Kind sagt, nein, ich kann's. Die sagen, nein, du kannst es nicht, doch, ich kann's. Und es kann es nicht, aber es wird es mal können. Sie haben einen eigenen Willen. Und solange sie ganz klein sind, nehmen wir das noch eher in Kauf. Aber wenn sie älter werden, neigen wir dazu, sie in unsere Vorstellungen hineinzuzwängen. Wir sprechen dann gerne von Erziehung zum Gehorsam. Was dann aber geschieht, ist oft das, dass man dem Kind sukzessiv seinen Willen bricht und seine Lebenskraft stiehlt. Sie werden zu Menschen erzogen, die nicht wirklich ihren eigenen Willen haben. Sie werden übertrieben gesagt zum Kadavergehorsam erzogen. Entweder leben sie dann brav und angepasst, ohne großes persönliches Profil zu haben, oder sie brechen aus und werden extrem widerspenstig und sagen sich, nie mehr unter einen solchen Zwang kommen in meinem Leben. Und statt dass sie dann zu einem gesunden Gehorsam finden, werden sie wieder spenstig und wehren sich. Weil sie das so negativ erlebt haben, dass sie sagen, nicht einmal in meinem Leben will ich nochmal so unter die Knute kommen. Da konnte ich nicht mehr atmen. Wollen wir, dass unsere Kinder später von ganzem Herzen Jesus nachfolgen, dann dürfen wir ihnen den Willen nicht brechen. Den brauchen sie nämlich, um entschlossen und eifrig sich in allen Situationen für Jesus zu entscheiden. Wenn wir sie gelernt haben, immer zu ducken, weil sie Kinder sind, dann erziehen wir sie, dass sie sich ducken und dass sie, anstatt sich ducken, nicht gelernt haben zu wehren. Das heißt in der Schrift, darum liebt ihn, Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Und wenn wir wollen, dass Kinder das tun, dann müssen wir ihnen zugestehen, dass sie einen gewissen Willen behalten dürfen. Und wir müssen ihnen zugestehen, dass sie gewisse Entscheidungen treffen dürfen. Wenn wir wollen, dass sie dann, wenn sie Jesus nachfolgen, ebenso stark sagen, und Jesus ist und bleibt mein Herr, und da könnt ihr lachen, solange ihr wollt. Wie man es genau macht, das ist eine andere Sache. Aber ich möchte mit dem nur sagen, wenn christliche Erziehung die Erziehung ist, dass Kinder einfach lernen zu parieren und still zu sitzen. Nehmen wir mal das Beispiel vom Gottesdienst. Wenn wir Kinder lernen, still zu sitzen, ich habe Eltern gesehen, die hinter ihren Kindern gesessen sind und den Kindern dauernd eins runtergeputzt haben, als sie nicht still saßen. Das machen die Kinder mit, bis sie in der Pubertät sind. Nachher ist es fertig. Nachher ist fertig. Bis zur Pubertät sagt, sieht mal die netten Kinder, die haben, die sitzen immer so schön ruhig im Gottesdienst. Ja. Ich sage nicht, dass das immer so sein muss. Aber ich habe das viel beobachtet. Solche Kinder sind oft nachher weg und sind nicht mehr zurückgekommen. Weil es fiel ihnen schwer, das in Verbindung zu bringen mit dem Evangelium. Und wenn das ist, unter dem Wort zu sein, dann sagt sich ein Kind, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Ich weiß, das hat man früher so gesagt und ich möchte jetzt auch die Eltern, die das so mitgenommen haben, das war vielleicht auch eine Phase, ich möchte euch nicht verletzen. Glaub mir das. Vielleicht oder sehr wahrscheinlich, wenn ich in eurer Generation aufgewachsen wäre, hätte ich das vielleicht auch nicht anders gemacht. Wir sind nicht perfekt. Und ich bin auch nicht perfekt. Und ich erachte mich selber, ich würde mich selber, und das, also das ist kein Understatement, ich sage es das nicht einfach, um irgendwie das, die Herzen mir zufliegen, oder dass ihr Erbarmen habt oder so, aber ich ordne mich ganz persönlich in meine Beurteilung nicht als einen guten Vater ein. Ich bin einfach dankbar, so wie ich jetzt das sehe, wie sich die Kinder entwickeln. Aber ich muss einfach sagen, Herr, ich muss dir einfach danken. Und ich weiß nicht, wie es noch werden wird. Aber ich ordne mich persönlich nicht als guten Vater ein. Wichtig ist aber, dass wir begreifen, dass Kinder einen eigenen Willen haben. Und dass es wichtig ist, dass wir sie erziehen, aber dass es auch wichtig ist, dass wir ihnen nicht die Kraft rauben, dass sie auch ihren Willen haben können. Da komme ich dann noch dazu. Und Väter brauchen besondere Ermahnung. Ich muss mich beeilen. Bereits bei der Beziehung zur Frau erhalten die Männer hier wieder eine besondere Ermahnung. Die Männer haben das offenbar nötig. Wir haben das nötig. Man könnte auch hier sagen, provoziert eure Kinder nicht. Männer brauchen diese Ermahnung. Denn Ephesen sagt er, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und zur Ermahnung des Herrn. Oder die gute Nachricht übersetzt, ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht so, dass sie widerspenstig werden. Erzieht sie mit Wort und Tat so, wie es dem Herrn gemäß ist. Wir haben als Väter, und das kann ich jetzt sagen, das kenne ich jetzt von mir, wir haben als Väter die Tendenz, die Kinder zum Zorn zu reizen. Einfach weil wir oft keine Ahnung haben und uns in das Alter der Kinder nicht einfühlen können. Dass wir tendenziell, nicht alle Väter, es gibt auch Ausnahmen, ich gehöre jetzt leider nicht dazu, dass wir tendenziell zu streng sind. Tendenziell dazu neigen, die Kinder zu überfordern, wenn sie es das erste Mal nicht schaffen, wir keine zweite Chance mehr geben. Wenn ich denke, was unsere Kinder geschnitzelt haben mit der Schere als kleine Kinder, ich hätte denen die Schere schon lang aus der Hand gerissen. Tja, meine Frau hat diejenige gelassen. Und ich bin heute froh, dass ich in vielen solchen Situationen gelernt habe, meine Frau machen zu lassen. Und als die Kinder älter wurden, und also schon eigentlich sehr jung, haben die mit der Schere da hantiert. Da haben die nur gestaunt, wie unsere Kinder mit der Schere hantieren. Ich hätte ihnen erst eine Schere in die Hand gegeben, mit 10 vielleicht. Weil die können hinfallen, die verschnipseln alles, die können das Tischtuch reinschneiden und so weiter. Wir Väter haben oft zu wenig Ausdauer in dieser Beziehung. Wir überschätzen die Kinder und wir meinen, wenn wir es ihnen mal gesagt haben, dann müssten sie es ja dann begreifen und müssen sie das können. Und das geht eben nicht so. Und so überfordern wir oft die Kinder und wir machen sie mutlos. So machen wir den Kindern die Botschaft, guck, du taugst nichts, du schaffst es ja gar nicht. Und wenn ich mit dieser Botschaft groß werde, dann geht die mir fast ein Leben lang nach, wenn ich das nicht lerne zu überwinden. Ich schaffe es ja nicht. Ich habe es nie geschafft. Ich habe nie genügt. Es hat nie gereicht. Mein Vater war nicht stolz auf mich. Der hat mich nie gelobt. Er hat nur immer geschimpft. Ich möchte 4 Leitplanken noch kurz, ganz kurz versuchen zu erwähnen. Paulus sagt: Ich habe euch ermutigt und angespornt und euch beschworen, ein Leben zu führen, das Gott Ehre macht. Ein wichtiger Aspekt in der Erziehung ist die Ermutigung. Und das kann man am besten daran zeigen, wo das am besten funktioniert, ist, wenn die Kinder klein sind. Stellt euch vor, die ganze Verwandtschaft ist in der Stube, sitzt zusammen, trinkt Kaffee und da ist ein kleines Kind, knapp 1 Jahr alt und plötzlich stellt sich das auf die Füße und macht den Anschein, den ersten Schritt des Lebens zu tun. Und jetzt könnt ihr euch denken, was los ist in dieser Familie. Ja, mach's gut, schön, guck mal hin, was er jetzt macht. Und dann fällt er hin und dann sagen alle, bravo, bravo. Hat aber den ersten Schritt noch gar nicht gemacht. Aber schon alle sind begeistert. Steht er nochmals auf und so weiter. Und wenn es klappt, der erste Schritt des Lebens, gibt es ein Riesenfest. Alle sind glücklich, die Mütter sehen einander, du, das Kind hat den ersten Schritt gemacht, alleine. Hat sich zwar noch gehalten, aber das wird bald ohne zu halten den nächsten Schritt tun. Und alle sind glücklich. Das Kind quietscht, weil es merkt, es ist eine große Freude über diesen Erfolg und ist motiviert zum Weitermachen. Und plötzlich, wenn die Kinder älter werden, hört das auf mit dieser Ermutigung. Ist ja komisch. Oder? Dann vielleicht noch, wenn die Windeln weg sind. Zuerst sagen wir, ja, immer noch Windeln. Und dann, wenn die Windeln weg sind, ah, jetzt das Erste ins Klo. Ist auch wieder die ganze Familie glücklich. Das Kind ist glücklich, alle begeistert. Aber irgendwann, auf einmal hört das auf. Aber genau diese Ermutigung ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Erziehung. Ermutigen dort, wo etwas gelingt. Nicht nur immer da, wo es nicht gelingt. Ermutigen dort, wo etwas gelingt. Das stärkt. Könnt ihr euch selber mal überlegen, wenn ihr irgendwo hin, ich muss mal jetzt wieder mal das Beispiel nehmen. Der Eberhard ist für mich ein Beispiel für Ermutigung. Das habe ich nie mehr vergessen. Als wir von Deutschland zurückkamen, sind wir mit so einem 16-Plätzer vom Triebenspital zurückgekommen. Und dann hat es geschneit. Die Straße voll Schnee und ich glaube, der Wagen hat schon Winterreifen drauf gehabt, aber richtig so wie ein Schneesturm, oder? Und dann habe ich schon gedacht, da ist etwas heikel, oder? Und dann habe ich schon darauf gewartet, dass dann die Ersten sagen, ja, Jürg, pass auf und so. Und der Eberhard sitzt hinter mir und sagt, ja, der Jürg, der schafft das schon, der fährt so gut. Und jetzt ist ganz interessant, dass das in mir ausgelöst hat. Das hat in mir ausgelöst, dass er mich ermutigt hat, ohne zu sagen, Jürg, pass auf. Dann habe ich gedacht, komm, hey, ich fahre schon so lange Autos, jetzt willst du mir noch sagen, ich soll aufpassen, ich bin schon viel im Schnee gefahren. Und dann hätte ich vielleicht noch etwas Gas geben und zeigen, dass ich an die Grenzen kann. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Ich habe mich erst recht zusammengerissen, habe gedacht, passt du auf, den Eberhard will ich nicht enttäuschen. Wenn der so gut von mir denkt, oder? Das ist Ermutigung. Und so können wir einander ermutigen, können wir die Kinder ermutigen, können wir uns gegenseitig ermutigen. Und ich glaube, das ist das, was die Bibel meint. Dass wir da etwas gut machen, auch das mal sagen können und ermutigen, dass man auch ermutigt ist, weiterzugeben. Und wir sagen oft nur, wir messen oft nur am bestmöglichsten, ob es gut ist oder nicht. Und wenn es nicht so gut ist, dann sagen wir, ja, dann heucheln wir ja, wenn wir dann sagen, das war gut. Das ist ein völliger Witz, weil ermutigen tun wir immer im Verhältnis zu den Fähigkeiten. Ich habe das auch schon gesagt, wenn ein Kind eine Zeichnung bringt, das 2 ist, dann werde ich es ermutigen und sagen, hast du schön gemacht, super. Wenn das Kind mir mit 25 Jahren dieselbe Zeichnung bringt, sagt, guck mal, Papa, was ich gemacht habe, dann würde ich vielleicht sagen, du, was ist los? Bist du irgendwie, soll ich dir irgendwie helfen? Versteht ihr? Wir ermutigen und rühmen ihm im Verhältnis. Und wenn wir immer vom Perfekten ausgehen, dann können wir uns überhaupt nicht mehr ermutigen. Nur im Verhältnis können wir das tun und sollen wir das tun. Die zweite Leitplanke ist Konsequenz. Denn wenn der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine Strafe in die Hand spüren. Also, ich sage jetzt die drei Sachen einfach ziemlich schnell nacheinander. Konsequenz ist für mich eigentlich ein sehr geeigneter Ausdruck, um das zu beschreiben, was Erziehung zum Gehorsam ist. Ein Kind, überhaupt jeder, muss lernen, dass sein Verhalten Folgen hat. Und das, finde ich, ist das Wichtige in der Erziehung, dass das Kind lernt, dass sein Verhalten Folgen hat. Und die Folgen hat es zu tragen. Und daran lernt es. So lernen auch wir. Wenn mein Verhalten keine Folgen hat, lerne ich nicht. Ich lerne, wenn mein Verhalten Folgen hat. Wenn ich das, was ich angestellt habe, auch ausbaden muss, dann werde ich mir das nächste Mal überlegen, ob ich es nochmal tue. Also so ist Konsequenz ein ganz wichtiger Aspekt in der Erziehung, dass die Kinder lernen, dass ihr Verhalten Folgen hat und ihr Verhalten ernst genommen wird. Und als drittes Gnade und Erbarmen. Eine Erziehung, wo keine Gnade und Erbarmen vorhanden ist, macht Menschen kaputt. Man könnte auch von Liebe sprechen. Und Gnade und Erbarmen heißt, dass man sich erbarmt ohne Verdienst. Gnade heißt, ich werde begnadigt, ohne dass ich etwas leisten kann. In der Erziehung muss dieser Aspekt auch immer zu tragen kommen, dass das Spannungsfeld zwischen Konsequenz und Gnade. Ich wäre manchmal viel länger konsequent gewesen, als meine Frau Gnade angewandt hat. Aber ich sage nicht, dass meine längere Konsequenz die bessere Lösung gewesen wäre als die Gnade. Wenn wir nicht lernen, auch in der Erziehung, dass Gnade und Erbarmen zum Leben gehören, dann erziehen wir erbarmungslose Menschen. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Ein Kind muss immer wissen, dass es zu Hause Erbarmen findet. Gnade. Unsere Eltern haben uns immer gesagt, egal was ihr macht, ihr habt immer eine offene Tür bei uns. Und das war auch der Fall. Meine Eltern haben mir nie die Türe gewiesen, auch wenn ich nicht das getan habe und nicht die Entscheidungen getroffen habe, die ihnen gefallen hätten. Sie haben mir nie die Türe gewiesen. Sie haben gesagt, du hast immer ein offenes Haus bei uns. Egal was du tust. Das haben sie auch gegenüber meinem Bruder so gehalten. Der ganz schwierige Entscheidungen, die auch die Familie getroffen hat in seinem Leben. Sie haben immer eine offene Türe. Wenn Gnade nicht gelebt wird und wenn nur Konsequenz und Gehorsam die höchsten Werte einer Erziehung sind, dann erziehen wir erbarmungslose Menschen, die zerbrechen am Leben. Man muss erleben können, dass es Gnade gibt. Und dann kann man auch verstehen, dass Gott gnädig ist und wir einen Zugang zu ihm haben, so wie wir sind. Und als letztes das Vorbild. Das Vorbild ist das Nonplusultra in einer Erziehung. Ich kann lange erziehen, wenn ich immer das Gegenteil selber mache. Und einmal merken die Kinder und sagen, ja, wenn du mir immer das verlangst, warum tust du es dann selber nicht? Die Kinder lernen wesentlich am Vorbild von den Eltern. Christliche Erziehung, auch geistliche Erziehung, geschieht wesentlich am Vorbild. Nicht, dass wir darauf achten, dass die Kinder immer am Morgen eine stille Zeit machen. Wenn sie sie nicht machen, wir ihnen ein schlechtes Gewissen einreden. Sondern christliche Erziehung und geistliche Erziehung geschieht dort, wo Kinder Eltern auf den Knien sehen, beten. Dort, wo sie merken, dass Eltern Entscheidungen fällen um Jesu Willen. Dort, wo Eltern gerade stehen für ihren Glauben, da werden Kinder erzogen in ihrem Glauben. Und nicht in dem, dass wir mit aller Kraft versuchen, sie an unsere Rituale, in unsere Rituale hineinzubringen. Die Art, wie wir das geistliche Leben führen, sie sollen es an uns ablesen. Sie sollen an uns merken, dass Jesus uns wichtig ist, dass die Gemeinde uns wichtig ist. Wenn wir nach Hause gehen, am Tisch zu Hause, wird über diesen und jenen geschumpfen und wird gesagt, was Schlimmes mit der Gemeinde ist. Ja, was glaubt ihr, was die Kinder machen? Werden die in die Gemeinde gehen? Nein, die denken, ja, bitte. Aber wenn sie merken, dass Eltern trotzdem, was in der Gemeinde geschieht, am Reich Gottes arbeiten und mittragen und mitkämpfen, dann werden sie sich mal entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Aber sie lernen an unserem Vorbild. Pfarrer Mauerhofer hat mal gesagt, ob das stimmt, ich nehme es jetzt an, er lügt ja nicht. Hat gesagt, er stellt fest in der Gemeinde, dort wo Eltern am Sonntagmorgen überlegen, ob sie jetzt ausschlafen oder zur Gemeinde gehen, die Kinder dasselbe Verhalten haben. Außer es geschieht in ihrem Leben etwas, wo sie vom Glauben her etwas passiert und